Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzler, ich bin Mama von 2 Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so, wieder ein Gast hier bei mir am Schafberg. Der liebe Bernhard ist da und wir werden heute ganz viel sprechen. Stell dich doch mal vor, wer du bist, was du machst, was dich antreibt.
Ja, den Namen hast du schon mal gesagt, den Vornamen. Der Nachname ist recht kompliziert. Wuschitzki lautet der. Ist quasi vom tschechischen Opa. So quasi ein echter Wiener ist ein halber Tscheche eigentlich. Viertel Tscheche ist es bei mir, würde ich mal meinen. Ich bin ein zweifacher Papa von 2 großartigen Töchtern. Eine 9, eine 3. Ich bin Ehemann. Meine Frau ist mindestens genauso großartig wie die Kinder. Und ich bin Moderator. Ich war 20 Jahre lang im Radio als Moderator tätig. Ich bezeichne mich auf meiner Visitenkarte stets auch als Bühnenmensch. Also ich bin wahnsinnig gern als Moderator auf Bühnen. Ich mache auch Musik. Also das ist so, ich glaube, ich brauche einfach ein bisschen das Feedback von Menschen, wenn ich irgendeine Arbeit mache. Und ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen auf diese Väter-Blogging, Podcasting, Vereinbarkeitsschiene aus Vätersicht fokussiert. Ja, das ist entstanden aus meiner Vaterschaft heraus, also nachdem die Große 9 Jahre alt ist, hat das 2015 begonnen. Das eigentlich mit einem sehr, sehr harten Cut von geradlinig karriereorientiert plötzlich ein Kind da war. Mhm. Also die Vorbereitungszeit war eine Schwangerschaft und wir haben es auch vorher lang probiert, bis das funktioniert hat. Das war nicht so ganz easy, aber trotzdem ist einfach der Ernstfall, wenn das Kind dann da ist, was anderes als das, was du dir vorstellst. Und das hat dann irgendwie mit allen Ups und Downs, die man so als Elternteil kennt, dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, in dieser ganzen Geschichte, Stichwort Familie und Berufsleben, was bedeutet Erfolg für mich? Wie kann ich mit Familie und Beruf zusammen glücklich werden? Mhm. Das muss man doch irgendwie besser machen können, als es momentan ist. Mhm. Und man dachte, meine Idee wäre es da vielleicht ein bisschen meinen kleinen Beitrag zu leisten. Und das tue ich mit einem Podcast, Papa Mia, und mit Vorträgen, die ich gerade entwickle und immer wieder unterschiedlichen Formaten, wo ich in dem Bereich mit einer Community, die da interessiert ist, tätig bin.
Mhm. Ja, spannend. Ja, kennen tue ich dich ja vom Balance Up, da warst du ja auf der Bühne.
Genau, da waren wir beide ja Podcastern dort.
Ich auch, ja. Genau. Und danach habe ich auf einer Autofahrt nämlich deinen Podcast angemacht und mein Mann war völlig begeistert. Ja, das stimmt und so ist es. Ich glaube, da ging es drum in der Folge auch so dieses Frauen reißen doch die Sachen irgendwie an sich.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Kernbotschaft von den Sachen, die ich jetzt in den letzten Jahren auch in Form von Interviews mit vielen anderen Menschen, ob es jetzt Papas sind oder, ich sag's immer in meinem Podcast, Menschen, die Papas mögen und irgendwas dazu zu sagen haben. Ja, also weil es sind ja Papa-Themen eigentlich mit wenigen Ausnahmen keine anderen als Mama-Themen. Ich würde ja mich wahnsinnig freuen, würden wir über Elternthemen reden und nicht über Mama- und Papa-Themen. Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, gäbe es keinen Vatertag und keinen Muttertag, sondern einfach einen Elterntag. Mhm. Und jetzt, weiß ich nicht, so ein kleines symbolisches, was mich wahnsinnig glücklich macht, der Mutter-Kind-Pass, den du ja wahrscheinlich auch kennst, heißt jetzt Eltern-Kind-Pass.
Ach, das ist ja nett.
Finde ich super. Ich weiß natürlich, dass der Bereich mit der Geburt schon recht von der Mutter besetzt ist, weil ich meine, natürlich, das ist in der Natur der Sache, aber der Mutter-Kind-Pass geht ja, glaube ich, bis in das Teenager-Alter hinein mit den Untersuchungen, die du machen musst.
Nee, ja? Ich glaube nicht so lange.
Aber zumindest, also hört er nicht bei der Geburt auf.
Nee, genau.
Und spätestens dann, ab dem Moment, wo das Kind dann da ist, sind es halt Eltern, finde ich. Also da sollte man, finde ich sehr gut, finde ich sehr schön, finde ich symbolisch korrekt, dass man da jetzt auch sagt, hey, wir schließen da niemanden aus, wir nehmen da alle mit hinein, die irgendwie damit zu tun haben. Und wie du schon sagst, ich freue mich wahnsinnig über das, was dein Mann gesagt hat, weil es ist beim Podcasten so, du kriegst ja oft wenig Feedback direkt zurück. Wenn du auf einer Bühne stehst, ich mache das immer so, dass ich mir so 1, 2, 3, 4 Leute suche, die gefühlsmäßig repräsentativ sind für das Publikum, das ich ansprechen möchte. Und zwischen den vier Menschen lasse ich so meine Blicke auf der Bühne schweifen und wenn ich irgendwie eine Pointe setze, dann schaue ich, wie reagieren die. Mhm. Da kriege ich Feedback. Mhm. Das fehlt dir halt im Podcast. Mhm. Komplett. Wir wissen nicht, wenn wir da jetzt reden und blöde Witze machen, dann wissen wir nicht, ob die Leute lachen oder ob sie abdrehen und weiterschalten. Aber das sehen wir dann in der Auswertung. Aber okay. Und deswegen ist das so schön, wenn ich dann über solche Ecken mitbekomme, dass es da Leute gibt, die sich mit meiner Sicht der Dinge anfreunden können. Und das ist total schön, vor allem wenn sie irgendwie so andere Papas sind, weil ich finde, da haben wir noch extrem viel zu tun als Väter. Die Frauen haben das in den letzten Jahrzehnten geschafft, sich super zu organisieren mit Empowerment und so weiter. Und die Männer glauben, na, tun das überhaupt nicht. Ja. Wäre aber wahnsinnig wichtig. Ja, prinzipiell langfristig gesehen sollten wir uns einfach alle unterstützen, aber auf dem Weg dorthin wäre es einmal fein, sozusagen Banden zu bilden und zu schauen, dass man da gemeinsam was macht und gemeinsam irgendwie an Ideen arbeitet, vor allem als Mann sich Gedanken zu machen, dass man nicht nur arbeiten muss, Erwerbsarbeit machen. Mhm. Das ist eine ganz wichtige, große Sache, weil ich glaube, jetzt hole ich schon sehr tief aus, ich weiß, ich rede durchgehend, stopp mich einfach und sage einfach, hör auf zu reden. Das ist gut. Ich weiß ja nicht, wie es in deinem Bekanntenkreis ist oder Freundeskreis ist, aber ich bin wahnsinnig froh darüber, dass wir uns in meiner Bubble, in der ich unterwegs bin, schon getrennt haben davon, dass die Frau die Hausfrau ist. Mhm. Das gibt es in meiner Bubble de facto
nicht
genau. Mehr. Das finde ich auch gut so, weil warum? Aber wovon wir uns noch nicht getrennt haben, ist, dass der Mann der Ernährer ist. Mhm. Das ist ja noch immer. In vielen Bereichen ist es so, dass der Mann mehr verdient, mehr arbeiten geht. Gerade wenn Kinder kommen, verfallen wir alle. Ich sehe mich da ebenso in dieser Gruppe der Menschen, die so ticken. Verfallen wir in diese alten Rollenbilder zurück und sagen, so, ich muss jetzt noch mehr arbeiten, weil ich habe jetzt eine Familie zu versorgen oder irgend sowas. Ja, und das ist schon gut so. Oft geht sich's vielleicht auch gar nicht anders aus. Aber es gibt dann vielleicht, wenn diese erste Zeit, der ich bin jetzt frisch Familie und nicht mehr nur Paar, wenn das einmal irgendwie verdaut ist und wenn man sich ein bisschen so arrangiert hat, dann wäre es vor allem für die Psyche der Männer, die halt unter diesem Druck leiden, beruflich Erwerbsarbeit Erfolg zu haben, dass sie den ein bisschen loswerden. Mhm. Weil das ist halt etwas, das da kommen viele Sachen ins Spiel gemeinsam. Wir Männer haben nicht gelernt, über solche Sachen großartig zu reden. Oder uns Hilfe zu holen. Männer holen nicht Hilfe.
Ja, weißt du warum? Kennst du Brené Brown?
Brené Brown?
Ja, Mut zur Verletzlichkeit.
Sag mal jetzt nichts, aber erklär mich kurz auf.
Ja, die schreibt ganz genau, die forscht in dem Bereich. Ne? So, was sind die Themen der Männer, was sind die Themen der Frauen? Und Themen der Frauen weiß man ja. Ne? Das ist so, sei schön und mach alles ganz perfekt und lass dir das nicht anmerken. Und ne, so diese ganzen Kritikpunkte auch. Hab zwei Kinder, aber eigentlich nur zwei, aber geh dann noch arbeiten. Ne?
Aha, ja, klar. Okay.
Und Männer, die haben eigentlich nur eine Sache, wirke nicht schwach.
Richtig.
Ja.
Nur ja nicht schwach wirken.
Nicht und schwach wirken.
In allem, was du tust, ja. Also, und das ist halt, es ist blöd.
Und die Frauen erwarten das aber auch, das schreibt sie
natürlich
auch. Und dann schreibt sie auch, dass ein Mann kam mal zu ihr auf die Bühne, nach der Bühne zu ihr und hat gesagt, hat sie halt gesprochen und meinte, ja, schön, das machen sie sich ja hier ganz einfach hier alles, ne? Und sie, wieso? Sie hatte lange nur die Frauen erforscht, ne? Also in dem Feld. Ja, sie haben gerade meiner Tochter signiert, die finden das hier alles ganz super mit ihnen. Aber wissen Sie, wenn ich da auf dem weißen Pferd reite, meine Frau und meine Tochter würden lieber sehen, dass ich auf dem Pferd sterbe, als dass ich runterfalle. Und dann hat sie richtig Gänsehaut gekriegt. Ne? Und dann ging das halt los, dass sie halt auch da mit Männern geforscht hat. Ne? Und das ist das ganz große Thema, wirke nicht schwach. Ne?
Ja, absolut. Und das ist halt, das stimmt schon. Ja. Also da gibt es, ich glaube, es ist ein...
Und dass die Frauen das halt auch nicht sehen wollen. Ne? Dass die dann sagen, sei verletzlich, aber in Wirklichkeit... Ne? ist ja, da dürfen die Frauen dann ja, noch ganz viel lernen. Ne?
Nein, es ist genau wie die Frau in Wirklichkeit Hausfrau, Vamp und erfolgreiche Geschäftsfrau gemeinsam sein soll. Ja, muss genau. Sollte halt der Mann auch der liebende Vater, der immer da ist, sein, aber gleichzeitig genügend Geld verdienen, damit sich das ausgeht und damit er weiterhin in Wirklichkeit diese Symbole, diese Statussymbole von Erfolg mit möglicherweise einem tollen Haus, einem tollen Garten, mit genügend Geld für tolle Urlaube und einem vielleicht auch fetten Auto, je nachdem welcher Gesellschaftsschicht man ist, sich leisten kann. Das ist halt auch ein Druck, der lastet.
Ja.
Was mir ganz wichtig ist, das soll nie bedeuten, dass ich die Probleme von anderen nicht sehe. Aber ich möchte betonen, es gibt auch im Bereich der Väter und der Männer große Probleme. Die verschwinden deswegen nicht, nur weil jemand anderer mehr Probleme oder andere Probleme hat. Sondern eigentlich, und das ist meine Kernbotschaft an dem Ganzen, wenn wir deine Probleme, die du als Frau und Mutter hast, und meine Probleme, die ich als Mann und Vater habe, gegenseitig akzeptieren und zuhören und sagen, ja, passt, die gibt es, wissen wir. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, sie zu lösen. Und nicht sagen, aber du hast doch, deine Probleme sind nicht so schlimm wie meine. Und deine Probleme sind doch nicht so schlimm wie meine. Und da habe ich, das bringt uns nichts.
Nein.
Das haben wir jetzt jahrzehntelang versucht.
Ja.
Die Erfolge sind überschaubar, würde ich jetzt mal meinen, in Sachen. Also was hört man da jedes Mal bei jedem Equal Pay Day? Hören wir, wie viele 174 Jahre es noch dauert, bis wir echte Gleichberechtigung haben, Gleichstellung haben. Lass uns einen anderen Weg einschlagen, einen gemeinsamen, einen Füreinander-Weg, dann funktioniert es vielleicht ein bisschen besser, aber da müssen wir uns alle ändern.
Richtig. Und den anderen halt wirklich einfühlsam halt verstehen, wie, wo er halt steht, wie es ihm geht.
Ehrlich zuhören.
Weißt du, was ich da ganz spannend finde? Ich weiß gar nicht. Gut, mein Mann hört Gott sei Dank eh nicht meinen Podcast, aber wir machen zum Beispiel gerade Tanzkurs, ne?
Ja.
Hast du das mal gemacht mit deiner Frau?
Mit meiner Frau ganz schwierig, weil sie da vielleicht ein bisschen so männliche Attribute hat, von wegen, ich darf nur ja nicht schwach sein oder etwas nicht können, was mein Mann schon kann. Das ist
deine Frau, echt?
Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, da sagt sie, ich mach's lieber nicht, bevor ich, weil ich habe damals als Jugendlicher den Tanzkurs gemacht bis zur Goldstar-Prüfung, das war also die oberste Tanzleistungsabzeichen.
Ja, das sind wir kurz davor, wir sind
genau.
Gold durch.
Und dann noch ein bisschen weiter getanzt und meine Frau hat das halt nicht gemacht, sondern halt nur den Grundkurs gemacht und jetzt würde sie, glaube ich, Angst haben davor oder sie möchte sich diese Blöße nicht geben, dass ich irgendwas besser kann als sie, was mir prinzipiell wurscht wäre, aber es muss ja nicht kompetitiv sein.
Nee,
ja,
genau, aber deswegen. Das ist eine ganz tolle Übung
ja, ich glaube
für
schon.
Euch als Paar.
Ja,
und das sehe ich nämlich
wir üben da woanders, glaube ich.
Ich finde das aber mega und ich beobachte halt zum Beispiel, dass mein Mann halt viel, also wenn dann der Tanzlehrer kommt und einen von uns beiden anschaut, ist immer so, wenn er gerade über welche Schulter er kommt, wenn er halt anschaut. Und dass er ist da viel mehr schaut, wie gut sind die anderen Paare, ist er gerade besser als die anderen Paare. Und ich bin immer so, hey, entspann dich. Und jetzt machen wir noch die Krönung, wir machen gerade Tango Argentino.
Schön.
Und da musst du nämlich dann, er sagt, gib vor, ich weiß nicht, was kommt.
Ja.
Da ist es ja wirklich, das ist ja.
Ja, stimmt.
Ja, das ist nochmal ganz anders. Bei den anderen Tänzen hast du ja so deine Schritte, da weiß ich eh und mach.
Genau, und da kommen die
Figuren
und so.
Und da muss er noch mehr führen und es gibt keine Fehler. Das ist eine Kommunikation im Tango Argentino. Einer sagt was, der andere reagiert drauf. Ne?
Und dazu kommt halt schon auch, dass, also meine Oma hat immer den Spruch geprägt, ein tanzender Mann ist kein Mann.
Eieiei.
Ich sehe das völlig anders.
Ja.
Ja, also ich finde das wahnsinnig schön. Ich war in einer Schule in so einer mit so unterschiedlichen künstlerischen Zweigen. Ich habe im Musikzweig meine Matura dann gemacht, aber es gab auch einen Zweig, in dem Ballettschülerinnen und Ballettschüler waren, ob jetzt klassisch oder modern, also war alles gemischt. Und ich habe das, wir hatten mit den Burschen immer wieder auch Turnen. Erstens einmal, Halleluja, haben die eine gute Figur. Also die Burschen, Sixpack, schöne Schultern und also wo du dann denkst, okay, hätte ich auch ganz gern. Ja.
Ich war jetzt auch bei der.
Aber abgesehen davon haben die halt einfach eine Motorik, eine Bewegungsästhetik in ihrem, die hatten Fächer namens Akrobatik. Ja, und die können das halt auch. Und die können wunderbar tanzen und ich bewundere Menschen, die richtig gut tanzen können. Ich tanze an der Bar mit meinem Bier in der Hand, ja. Und vielleicht mache ich so diese Dead Moves so ein bisschen, ja. Aber das ist es. Aber nicht deswegen, weil ich es nicht schön finde, sondern deswegen, weil ich Angst habe, es nicht zu können und blöd auszuschauen dabei. ist eine ganz blöde Angewohnheit, ja. Aber auch da schwebt und schwingt mit dieses, du darfst nur ja nicht schwach sein. Mhm. Also so, der Schlechteste bei irgendwas zu sein.
Ja, und das ist nämlich, und da, aber weißt du, da habe ich als Frau Mitgefühl, ne? Mit ihm, dass er da halt schaut oder dann, weiß ich nicht, wir vertanzen uns und er macht so, oh, wie peinlich und springt mir weg. Ne? Und ich sage, hey, man bleibt da.
Ja, ja.
Aber ganz spannend.
Ja, aber das ist ein Symptom einer Grundeinstellung, die wir im Kopf haben als Mann, kompetitiv besser zu sein als der Mitbewerber. Das klingt jetzt blöd, ja, aber eigentlich ist es nichts anderes als das. Mhm. Wir müssen uns in irgendeiner Weise besser zeigen als der andere.
Ja,
weil,
aber, ja. Ich habe da noch ein spannendes Buch gelesen. Kennst du The Female Choice?
Sagt mir nichts, ne?
Nee, da geht es nämlich auch darum, dass es so der Vergleich Menschen-Tierwelt, so dass in der Tierwelt, wie das da so ist mit den Männchen, die da auf Quantität gehen und die Weibchen auf Qualität
klar,
und, halt,
genau, ne?
Und so weiter. Und dass dann dass die Männer halt ein Thema hatten, eigentlich Patriarchat anders erklärt aus Biologie, ein Problem hatten, weil sie eigentlich ihre komplette Energie auf die Suche nach einem Weibchen gelegt haben. Sie konnten dann halt nichts mehr entwickeln, nichts mehr machen.
Ja.
Und dann wurde man häuslich, die Ehe kam als Institution. Die Männer hatten ihre Frauen zu Hause. Wenn sie nicht willig war, wurde sie bestraft und ihr wurde noch mehr genommen. Also hatten sie halt Zeit, eine Gesellschaft aufzubauen.
Ja.
Und diese Gesellschaft basiert halt auf männlichen Werten. Mhm. Das ist halt sowas wie Erfolg, Karriere, Hierarchien und sowas. Das ist halt auch alles super anerkannt bei uns in der Gesellschaft.
Absolut.
Weibliche Werte nicht. Aber es ist ja immer so diese
Balance. Na, anerkannt sind sie schon, aber sie sind nicht positiv konnotiert.
Nee, genau, stimmt. Ja. Genau, das sind dann so Sachen, oh, sie ist schwach.
Wobei, das stimmt nicht, weil schwach ja, aber zum Beispiel, also Werte wie Schönheit sind auch fast ausschließlich weiblich konnotiert und sind positiv.
Ja, aber wer will, will man das eigentlich?
Das ist die Frage. Aber da sind wir eben gerade gesellschaftlich im Wandel, dass wir sagen, Schönheit
oder
muss nicht
positiv. Oder kommt das von den Männern, die wollen, dass ihre Frauen schön sind? Das ist wirklich ein weiblicher Wert?
Weiß ich nicht. Also wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann habe ich das Gefühl, dass Frauen, andere Frauen viel mehr auschecken als Männer.
Ja, aber das sind dann die Unsicherheiten. Ne?
Mhm.
Das sind die Unsicherheiten. Oh, was hat sie, was ich nicht habe?
Genau, richtig. Aber das heißt, das ist ja... es geht ja von allen aus und da meine ich eben wieder. Ne? Also wir müssen.
Die sind da gefangen.
Genau.
Ne? Die sind da gefangen und ich sehe das auch, weiß ich nicht, wenn meine Schwester kommt, die kommentiert, also die wohnt in Bremen, ist nicht oft hier, aber mir fällt immer auf, mein Gott, die kommentiert hier ja irgendwie alle anderen Frauen. Ich mache das überhaupt nicht mehr.
Ja, das höre ich oft aus Frauenmündern, dass quasi die größten Kritiker von Frauen sind.
Ja.
Also absolut. Und das ist lustig, da das kenne ich jetzt umgekehrt natürlich schon auch. Ja, also dass Männer untereinander kompetitiv sind, aber da wird dann...
Aber da geht es nicht um die Frisur.
Ja, das stimmt. Das stimmt nicht. Naja, es gibt dann andere körperliche Attribute, in denen man sich schon misst, glaube ich. Ja, also, aber also prinzipiell die Frisur ist es nicht. Das ist völlig richtig. Aber ich habe noch ein Zitat, das ich bringen möchte, weil ich das ganz lustig finde und auch sehr gerne immer wieder verwende. Und das erzählt sehr viel. So, Männer haben keine Probleme, sondern Männer lösen Probleme. Und das ist das Problem. Und das finde ich extrem schön, weil es stimmt. Ja? Also das ist eben so, keine Schwäche, gibt's nicht. Und das ist eigentlich das Problem an der ganzen Geschichte. Aber dazu müssen wir selber Schwäche zulassen, beziehungsweise andere Leute müssen uns auch zeigen, dass es kein Problem ist, Schwäche zu zeigen. Mhm. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Und das sehen wir ja, dass Männer mit Dingen wie Druck nicht so gut umgehen können, wenn du dir Zahlen anschaust von wegen, ich meine, da gehen wir jetzt sehr ins Negative, aber Suizidstatistiken sind halt 3 bis 4 Mal so viel Männer durch alle Gesellschaftsschichten. Da reden wir jetzt nicht von irgendwas, sondern da geht es wirklich um alle Gesellschaftsschichten und alle Altersschichten. Und das ist jetzt...
Ja, aber ich verstehe das schon. Ich verstehe das eh, ne? Weil wenn du den Druck hast und dann sollst du noch eine Familie ernähren und du machst dann Fehler und du scheiterst, dann ja.
In der Firma, also eigentlich wird von uns erwartet, dass wir so arbeiten, als hätten wir keine Familie.
Mhm.
Und es wird erwartet, dass wir so zu Hause sind, als hätten wir keine Arbeit.
Mhm.
Ist auch unangenehm.
Mhm.
Ja, also schwierig, und deswegen denke ich mir, vielleicht wäre es an der Zeit, nicht darüber zu reden, dass wir erfolgreich sein müssen, sondern was ist denn für uns Lebenserfolg?
Ja. Wenn was wir das, will ich wirklich? Ne? So, ja? Was genau. Will ich wirklich?
Richtig.
Ne?
Also, und dann ist halt die Frage, ist es, finde ich mich damit ab, dass muss es Haus, Garten, Auto, Urlaube und immer das neueste Smartphone sein? Mhm. Das kriege ich halt wahrscheinlich nur durch den Fokus auf die klassische Erwerbsarbeit und aus einem 40-Stunden einen 60-Stunden-Job machen lassen. Das wird wohl so sein. Wenn ich mir aber denke, okay, was mache ich mit dem, wenn ich sonst nichts habe? Warum haben wir Männer 5 Jahre geringere Lebenserwartung? Weil unser Lebensstil, der so erfolgsgetrieben ist und alles Mögliche und wir keine Schwäche zeigen dürfen, weil uns der ungesund leben lässt. Aber das ist jetzt keine freie Entscheidung von uns. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ja, ich lebe gesund. Sondern das ist in Wirklichkeit eine Gesellschaft, die uns sagt, ja, du als Mann, du musst hart sein, du musst saufen, du musst rauchen, weil dir macht das nichts. Ja, das ist ein blöder Blödsinn natürlich. Ja.
Und nicht rumsitzen.
Ja, genau.
Nicht richtig. Rumsitzen und irgendwie in der Luft rumträumen. Ne?
Was ist ja, oder halt, einfach, ein bisschen, ich denke mir immer, es heißt so schön wie, Arbeit ist das halbe Leben, aber es wird dann Zeit, dass wir uns das Ganze nehmen. Ja, also irgendwie Erfolg kann auch bedeuten oder sollte meiner Meinung nach bedeuten, dass ich glücklich bin. Und irgendwie gibt es relativ wenige Studien, die sagen, dass die Menschen am Ende ihres Lebens bereuen, zu wenig gearbeitet zu haben, sondern eher das Gegenteil. Dass sie ihre Träume nicht verwirklicht haben, dass sie für ihre Freunde zu wenig Zeit gehabt haben und dass sie zu wenig Zeit für ihre Familie hatten. Na, dann ist halt meistens zu spät.
Ja.
Ja, klassische Bronnie Ware-Buch, The 5 Regrets of the Dying. Keine Ahnung, ob du es kennst, aber es ist eine Krankenschwester, die in der...
Ach doch, ja, ja.
Ja, genau, ja. Das kennt man eh, wird, glaube ich, in jedem vierten Podcast zitiert oder so. Aber ich finde es so schön treffend, ja, weil worüber ärgern sich die Menschen? Was würden sie anders machen? Könnten sie nochmal entscheiden? Und in den seltensten Fällen steht da drinnen, ich hätte gern mehr gearbeitet, eigentlich nirgends. Und das sollte man schon vor Augen halten. Ja, und uns verabschieden von so diesen klassischen Statussymbolen, die wir haben, oder sie zumindest weniger wert werden lassen.
Ja, so seinen eigenen Sinn finden, so sein eigenes Ikigai. Ne? So
genau.
Das und damit dann halt auch alt werden. Ich zum Beispiel denke nicht in Rente, so von wegen mit Mitte 60 höre ich dann auf und dann lebe ich mein Leben. So denke ich nicht.
Ja, gar nicht. Also wie schlimm ist denn das?
Etwas, was ich halt sage, okay, dieses Coaching, das mache ich, bis ich drum umfalle. Ja. Ja, je reifer ich werde, je älter, desto besser werde ich auch da drin.
Ja, klar, natürlich.
Je mehr Lebenserfahrung ich habe, desto besser kann ich das. Wieso sollte ich das mit, weiß ich nicht, Mitte, Ende 60 aufhören? Das,
ja.
Und das macht mir halt Freude, das gibt mir Energie und das ist halt schön, wenn man sowas halt für sich finden kann.
Voll.
Irgendwann, wenn das vielleicht, weiß ich nicht, wenn man erst noch erwerbstätig ist fürs Geld, ne, so einfach das Geld verdienen muss, nebenbei schon irgendwie. Ich meine, du hast ja auch mit dem Podcast angefangen, ohne damit wirklich was zu verdienen oder noch?
Genau, bis heute ist es direkt so, dass ich durch den Podcast selber nichts verdiene. Es war bis vor kurzem so, dass ich ja als mittlerweile ehemaliger ORF-Mitarbeiter auch nicht das Ganze werblich verkaufen durfte, weil werbliche Kommunikation untersagt ist. Es gibt zwar ehemalige ORF-Kollegen, die das sehr wohl tun. Warum auch immer das geht, weiß ich nicht, aber das ist ja auch egal. Ich durfte es nicht. Und dementsprechend kommt dadurch nicht direkt Geld hinein. Mhm. Was aber passiert, und da freue ich mich wahnsinnig, ist, dass ich mir durch diese Podcast-Tätigkeit eine gewisse Kompetenz und Expertise erarbeitet habe, die in dem Bereich eine kleine Nische füllt, nämlich Vereinbarkeit aus Sicht der Väter, Familienthemen aus Sicht der Väter. Und dass ich hier von anderen Organisationen, Unternehmen, angesprochen werde, ob ich nicht in diesem Bereich mit meiner Expertise als Impulsgeber bei einer Gruppendiskussion oder als Coach für in der HR-Abteilung für Väter, die mit diesem Druck in der Arbeit strugglen, tätig werden kann. Mhm. Also das heißt, über diesen Umweg funktioniert das sehr gut. Das macht mir auch wahnsinnige Freude. Gleichzeitig denke ich mir oft, kann ich das überhaupt? Also wieso
gut, das kenn
also
ich
so
auch.
Dieses Hochstapler-Syndrom. Irgendwann kommen die drauf, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Aber man muss schon aufpassen. Das stimmt ja nicht. Ich habe ja tatsächlich mit zahlreichen Büchern, mit Gesprächen, mit Recherche, mit Vorträgen eine Expertise erarbeitet, die deutlich höher ist als 95% aller anderen Männer, die in diesem Bereich nichts tun.
Ja? Aber das ist so unsere Gesellschaft, dass wir ein Zertifikat brauchen, eine Ausbildung, ein Zertifikat. Geht mir ja genauso. Ne? Ich meine, ich komme ja auch aus einem ganz anderen Bereich, dass ich manchmal denke, ja, aber ich habe so viele Kurse gemacht, so viele Bücher gelesen. Ne? Ich weiß genau, wovon ich spreche. Ja. Ne? Aber ich habe kein Zertifikat als, weiß ich nicht, Mama Mindset-Trainerin.
Ja, genau. Aber ist ja auch okay. Ich meine, gewisse Techniken sind vielleicht für, wenn man jetzt gerade im Coaching tätig ist, aber das wirst du ja auch.
Coaching-Ausbildung.
Ja, genau. Genau, richtig. Aber das ist ja auch eine Art Zertifizierung. Ja? Also du hast ja da auch deinen Wisch, wo oben steht, du kannst das. Das passt schon gut. Ja?
Aber trotzdem macht man sich, aber diese richtig. Gedanken, das ist so schön, dass du das sagst. Ja. Weil ich glaube, die machen sich so viele. Ne? So dieses Imposter-Syndrom. So, ja, genau. Hoffentlich merkt es keiner.
Ja, genau. Irgendwann werden sie rausfinden, dass ich keine Ahnung habe. Aber ja, das ist auch okay. Und es wird auch die Momente geben, finde ich, bei sowas, wo man dann merkt, da muss ich einfach, da fehlt mir das Wissen, da fehlt mir das, da muss ich recherchieren, aber ich liefere dir das nach. Mhm. Aber ich finde das tausendmal besser als.
Und manchmal redest du dann über so Sachen, die für dich so normal sind. Ich war auch schon dank Podcasts zum Impulsvortrag eingeladen im Umweltbundesamt. Das war total nett. Und da habe ich dann auch so über die Gesellschaft und ne, so einfach mal nur sein und dass das jetzt so kurz kommt gesprochen. Und dann denkst du, das ist eigentlich so basic, aber so wichtig, ne? Das ist ja der nächste Punkt, dass man manchmal denkt, das ist ja so klar eigentlich, ne? Aber trotzdem denken viele einfach nicht drüber nach.
Das stimmt. Und das ist was für mich ganz schwierig ist. Ich habe das schon am Anfang des Gesprächs gesagt, so als Bühnenmensch fühle ich mich auf der Bühne zu Hause. Ja. Aber die Bühne sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, ob du als Moderator oben bist. Und da schreibe ich immer und sage auch, du bist als Moderator dafür zuständig, den Stars den roten Teppich auszurollen, verbal. Wenn du jetzt aber unter Anführungszeichen der Star bist und es geht endlich mal um deine Inhalte, weil als Moderator geht es nie um deine Inhalte. Als Moderator bist du immer zuständig, die Inhalte der anderen gut zu präsentieren. Und wenn es jetzt einmal mit diesem Impulsgeber, mit Speaker-Tätigkeiten und so weiter um deine Inhalte geht, dann musst du es einmal schaffen, mit deinen Ideen diesen Zeitraum auch zu füllen. Also alleine auf der Bühne zu stehen und 5 Minuten über jemanden anderen zu reden und den dann mit Applaus auf die Bühne zu bitten, ist leicht. Aber eine halbe Stunde Kino zu halten mit deinen Themen ist nicht so leicht. Und das ist was schon, also das darf man auch nicht unterschätzen. Aber es ist wahnsinnig schön, auch um diese halbe Stunde mit Content zu füllen, deine eigenen Ideen strukturiert einmal zu ordnen. Das musst du auch erstmal schaffen. Ja?
Weißt du, wie ich das gemacht habe?
Wie hast du es gemacht?
In der Meditation.
Ah ja, okay.
Auf einmal war es ganz klar da. Ich habe die ganze Zeit hatte Chaos und dann war es da und ich habe es einfach nur noch runtergeschrieben. Super. Und dann habe ich noch Feinschliff gemacht.
Dass du holst dir in der Meditation, holst du dir deinen Flow.
Ja, ja, weil ich glaube, der Punkt ist, wenn ich jetzt hier sitze am Schreibtisch und ich will das machen und ich bin da so, weißt du, so richtig angespannt und das muss jetzt, ne? Funktioniert das bei mir nicht. Bei mir funktioniert es entweder in der Meditation oder wenn ich im Wald spazieren gehe.
Also Waldspazieren ist ja, also das weiß man ja, dass die Natur beflügelt und alles Mögliche. Ich habe es beim Laufen.
Ah ja, es ist aber gut, das ist ja
Laufen
auch,
oder ne? Schwimmen. Ja. Im Endeffekt glaube ich, ob das jetzt Laufen ist, ob das jetzt Schwimmen ist, ob das Radfahren ist, ob das Spazieren ist, es sind eigentlich repetitive Bewegungen, die der Körper automatisch macht. Weil du gehst. Du musst nicht drüber nachdenken, dass du rechter Fuß, linker Fuß, also wahrscheinlich nicht. Ich nehme mal an, du gehst relativ selbstständig. Ja. Ja. Meine kleine Tochter, ab und zu sollte sie das machen, wenn sie Stiegen rauf und runter geht. Aber eben, das mache ich dann nicht. Und dementsprechend habe ich Zeit und Platz. Und was bei mir beim Laufen halt dazu kommt oder beim Ausdauersport generell ist, ab einem gewissen Level kommt halt dann diese Endorphinausschüttung. Und das euphorisiert wahnsinnig. Deswegen habe ich auch meistens, außer beim Schwimmen, das Handy dabei und muss dann oft stehen bleiben und schnell eine Notiz einsprechen oder eingeben.
Machst du auch mit?
Mach ich, ja. Weil das ist weg sonst.
Ja.
Du kannst dir noch so oft denken, das erinnere ich mich später. Nein.
Ich mache das auch. Ich habe hier meinen Google Drive immer. Ja, genau. Und dann spreche ich das rein und dann wird es mir ja gleich geschrieben.
Genau,
so
ja,
mache
genau.
ich das. Ne? Ja. Weil da ja Sprachnachrichten nachher anhören, habe ich auch keine Lust.
Das ist super, genau. Also das ist ganz, ganz wertvoll und da kommen richtig, richtig gute Ideen raus, finde ich. Kann man machen.
Aber warst du auch schon im Coaching? Weil ich kenne ja viele, die gehen dann ins Coaching, um halt zu lernen, halt diese Reden wirklich gut zu schreiben.
Genau, also ich habe zwei wirklich ausgesprochen gute Coaches. Das eine ist der Roman Schelliger, der als Arzt und Keynote-Speaker und jemand, der wirklich Ahnung vom Fach hat, von der Materie, mir gezeigt hat, ein bisschen so den Aufbau, die Struktur und einer Keynote. Mhm. Und dann habe ich den Markus Gull, mhm, der seines Zeichens auch ein Mensch ist, der Regisseur aus der Werbung, also jemand, der sich mit Marken, mhm, extrem gut auskennt und mit Storytelling. Mhm. Und der hat mich ein bisschen so beraten, was es, wenn es darum geht, die eigene Marke, also, mhm, dich als Person, als Marke zu sehen und welche Geschichte dahinter steckt, mhm, damit das auch schlüssig ist. Mhm. Also diese beiden Coaches habe ich beide gehabt, werde ich jetzt auch nochmal besuchen, beide, weil ich finde, das ist gut. Das, ja, ist so, wie ich als Person, ja, finde.
Du dass lernst man, da einfach, ja, genau, unfassbar, richtig, viel, genau, ne? Genau. Ohne selber halt immer wieder hinzufallen und zu probieren.
Genau.
Manche Sachen gehen schneller, manche Sachen musst du trotzdem selber lernen, ja, aber vieles geht einfach schneller.
Ja, aber es sind beides großartige Menschen, die ich sehr, sehr schätze, und die Arbeit ist unendlich anstrengend. Also du sitzt da.
Mit den beiden?
Naja, du sitzt da und hast, keine Ahnung, 90 Minuten und denkst, das ist 90 Minuten, das ist ein Fußballmatch, ne? Was kann da passieren? Und am Ende von den 90 Minuten oder meistens so nach 75 sitzt du schon da und schaust nur noch so, weil so viel im Kopf ist. So anstrengend.
Ja, krass.
Aber super. Also es kommt viel raus dabei, und es ist so, du hast halt dann diese Aha-Momente und diese so, und jetzt muss ich gleich weitermachen und das aufschreiben, weil jetzt bin ich drinnen, weil Kreativität, mhm, lässt sich ja schwer provozieren, die kommt.
Das sage ich ja, genau. Wenn ich hier sitze und das angespannt mache, ne? Ja. Lieber fließen lassen, selber in die Stille gehen, dann ist Platz für Kreativität. Mhm. Ne? Oder so laufen gehen, ja, genau, meditieren, wurscht, ne? Ja. Oder im Wald, und dann fließt das sowieso.
Das kann ich übrigens auch Männern und Frauen empfehlen, die, also keine Ahnung, nehmen wir ein konkretes Beispiel, du bist in einem Dienstverhältnis und bekommst von deiner Chefin ein E-Mail, das dich unendlich aufregt. Mhm. Habe ich ein paar Mal bekommen. Und das Schlechteste, was du machen kannst, ist in der Wut zu antworten.
Ja.
Das,
ja,
Schlechteste. Ja, ja. Das Beste wäre, eine Nacht drüber zu schlafen, aber, ja, dazu musst du erstmal schlafen. Und wenn dich das so aufregt, kannst du nicht schlafen. Mhm. Deswegen habe ich das dann so gemacht, dass ich, wenn so eine völlig idiotische Mail gekommen ist, dass ich einfach laufen gegangen bin. Ich bin eine Stunde laufen gegangen, und nach der Stunde war das Problem erstens einmal um ein Zehntel zu klein, also, mhm, war zusammengeschrumpft, und ich habe richtig entspannt, gut, sachlich und kurz, das ist nämlich wichtig, kurz antworten können. Mhm. Weil alles, was sich nicht auf 3 Sätze reduzieren lässt, ist nicht gut. Bei einer Antwort, bei einer was auch immer, oder ich glaube, jeder kennt es, WhatsApp-Streitigkeiten mit dem Partner oder der Partnerin. Mhm. Hattest du schon jemals einen Konflikt, der durch einen WhatsApp-Streit mit dem Partner oder der Partnerin dadurch besser geworden ist?
Nein, ich finde WhatsApp ganz gefährlich zum Streiten, auch furchtbar, mit Freunden oder, ja, anderen, ne? Das geht gar nicht.
Ja.
Man muss sich, wenn man merkt, okay, das läuft gerade schief, wirklich in einen Raum setzen, an einen Tisch setzen, ja, und drüber reden.
Genau.
Aber mindestens irgendwie telefonieren, am besten mit, ja, Bild, aber WhatsApp ist,
ja, weil Gestik, weil Mimik, weil, ja, Stimmfarbe, weil Sprachmelodie, all das impliziert ja auch Nebengeräusche, die deine Aussage unterstützen.
Ja.
Und ich höre natürlich, wenn ich jetzt eine Mail von meiner Chefin oder eine WhatsApp von meiner Frau bekomme, höre ich diese Stimmung heraus, die ich mir gerade vorstelle, und das ist selten eine gute.
Ja.
Meistens ist der schlimmste anzunehmende Ton, den man sich vorstellen kann, den man dann hört. Ja, aber der ist es ja oft nicht.
Ja.
Und das kann so viel machen. Also,
ja, und da kann man, du sagst, du warst laufen, ne? Das,
ja,
ist halt, da darf jeder rausfinden, was es für ihn ist.
Ja,
das
sowieso.
Das kann auch meditieren,
genau,
sein, das, ja, kann tanzen sein durch die Wohnung.
Ganz
oder
lustig.
Was, ne?
Das ist lustig, dass du das ansprichst. Ich habe vergangenes Jahr, mit, ich glaube auch bedingt durch die Midlife-Crisis jetzt mit 41 oder damals 47, so eine hat sich bei mir halt alles zusammengestaut, und dann kam auch eine Gesichtslähmung dazu, die ein bisschen so als Zäsur gewirkt hat und die mich einfach sehr viel überdenken hat lassen. Mhm. Und habe dann eben auch mit Gesprächstherapie begonnen und habe dann auch Medikamente, also Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, mhm, verschrieben bekommen, ja, die ich nach wie vor nehme. Und das musste ich bei Blutspenden angeben natürlich, weil es auch Medikation ist. Und der Arzt sagt dann zu mir, da ich sehe, dass Sie das nehmen, Tipp von mir, gehen Sie tanzen. Ja, ich sage, wieso tanzen? Na, tanzen macht Glücksgefühle. Ja, gehen Sie tanzen, das ist super. Und ich habe gedacht, der Mann, ohne mich zu kennen, das ist ein Arzt, der mich noch nie gesehen hat, untersucht mich vor einer Blutspende. Das ist eine sehr oberflächliche Untersuchung, ja, aber und sagt dann, ich soll tanzen gehen und trifft, ohne es zu wissen, einen wunden Punkt, weil ich weiß, ich würde wahnsinnig gerne gut tanzen können. Ich kann es aber nicht. Also ich kann schon klassischen tanzen, aber das ist was anderes. Ich würde mich gerne ästhetisch schön bewegen können. Und das ist ein Unterschied, ob man jetzt Latein oder klassisch tanzt oder ob man sich schön bewegen kann. Ja? Und das ist und ich würde es gern können und ich glaube, ich würde damit wahnsinnig viel Glück und Wohlbefinden bei mir selbst auslösen, aber das, so weit bin ich im Kopf noch nicht. Und das ist spannend.
Ja. Aber das ist sehr spannend. Weißt du was, wir können ja jetzt auch irgendwie einen kleinen Vertrag machen.
Ja.
Du sagst mir, bis wann du mir sagst,
ja.
Dass du dich auf einen Tanzstil, auf eine Schule ja. und so weiter festgelegt hast.
Ich hab zwei.
Sonst musst du irgendwie ja, für mich kochen oder irgendwie sowas. Ja,
das wird mir jetzt nicht schwerfallen, weil ich koche sehr gerne. Aber
Pizza will ja, ich gerne.
Ja, genau. Aber ich habe zum Beispiel zwei Dinge, also das Tanzen ist das eine ja, und Singen ist das andere.
Oh, Singen, weißt du, dass ich jetzt jeden Tag singe? Mantras.
Ja. Ah ja, cool, ja, bitte. Das ist, glaube ich, gar nicht meine Welt. Bei mir ist es halt wirklich so die Popularmusik, in die ich abtauche, aber es ist ja völlig wurscht, was du singst.
Ja.
Aber Singen ist super. Und ich habe jetzt auch schon im Rahmen dieser Neuorientierung bei mir so eine mir bekannte Gesangstrainerin angeschrieben und gemeint, hey, ich komme zu dir, ich mache das. Ich mache schon seit Jahrzehnten Musik.
Das finde ich auch mega.
Das finde ich auch mega.
Aber kannst du ein bisschen singen?
Also ich habe es gelernt.
Gefühl? Ach, du hast
singen. Ja, ich habe in der Schule, eben Musikschule, Chorsingen wirklich intensiv und gerne gemacht. Und habe es dann im Studium nicht praktiziert, aber die Theorie dahinter mitbekommen. Und ich mache halt in der Musik, die ich privat mache, ist schon auch Gesang dabei. Aber es ist halt im Hintergrund herumjohlen,
okay.
So eher, ja. Ich treffe Töne, ja, ich weiß schon, wie das so funktioniert, aber es ist halt nicht trainiert. Ich habe einen geringen Stimmumfang, meine Stimme ermüdet sehr schnell, weil ich halt einfach das falsch mache. Ja, also von dem her, das würde ich wahnsinnig gern können und einfach so weil ich einfach weiß, dass ich damit wahnsinnige Freude habe. Musik machen ist schön, macht glücklich.
Das macht wirklich glücklich, ja.
Und ich glaube, es würde mich auch eben tanzen richtig glücklich machen, einfach so es zu können. Ich habe vor kurzem gesehen das war wirklich beeindruckend, einen jungen Mann, der bei einer Veranstaltung vom, ich glaube es war der Fonds Soziales Wien, jedenfalls ging es einerseits um Menschen, die in Pensionistenwohnhäusern wohnen, auf der anderen Seite Menschen mit Behinderung, die zum Beispiel nicht hören können. Oder schlecht hören können. Und dann gab es einen Tänzer, der hat bekannte Songs aus den Charts getanzt, während er sie textlich in der Gebärdensprache dargestellt hat.
Wie krass.
Und das war so super. Also der hat wirklich getanzt und Gebärdensprache gleichzeitig gemacht.
Boah, was eine Körperbeherrschung.
Unvorstellbar.
Das eine und das andere und dann auch
und
zusammen.
Mit einer Begeisterung, mit sehr viel Mimik natürlich, Wahnsinn. Die da auch ganz wichtig ist. Und da bin ich da gesessen und dachte, das werde ich nie können. Der ist auch, also das ist auch so schön, der Körper und so. Aber das war toll. Da geht man dann hin.
Aber weißt du, was ich ganz spannend finde? Dass ich am Anfang mit dem Tanzen anfing als Beispiel und das ist so eine Sache, die du so gerne machen möchtest. Dass ich damit anfing, ohne das zu wissen.
Ja, klar, ja, stimmt.
Ja.
Also das ist so, ich finde es einfach, das sind so Dinge, die, wo ich mir selbst die Glaubenssätze einrede, das kann ich nicht. Ja, das ist so, also auch wenn ich es wahnsinnig lustig finde, aber wenn du die Goldstar-Prüfung machst, dann darfst du von allen gelernten Tänzen einen einzigen auslassen. Die meisten lassen entweder den Fleckerlwalzer aus, also das ist der Walzer, bei dem du dich in drei Taktschlägen um 360 Grad drehst. Fleckerlwalzer, weil du eben am Fleck bleibst.
Den kenne ich gar nicht, den haben wir gar nicht gemacht.
Ja, keine Ahnung. Das ist das. Den lassen die meisten aus, weil er komplex ist. Oder den Pasodoble, weil das irgendwie halt so.
Den haben wir auch nicht gemacht.
Ja, genau. Ich hingegen habe die Samba ausgelassen.
Oh, die mag ich
ja,
so.
Aber mein Tanzlehrer hat dann damals immer gesagt, Wuschitzki, Sie tanzen mal keine Samba, weil Sie hupfen mal dumm wie ein Gorsbock. Ja. Also man hat mir immer gesagt, und auch meine Eltern, ohne sie jetzt großartig zu beschuldigen, aber als ich Fußball gespielt habe, so ich glaube im Alter von 9 bis 12, vereinsmäßig in der Ortschaft, wo ich aufgewachsen bin, haben sie immer kritisiert oder halt es lustig gefunden, weil ich halt irgendwie so im Moment, ich schmeiß die Haxeln so, wenn ich laufe. Mhm. Also das heißt halt eine ungewöhnliche Bewegung beim Laufen, die jetzt anders ist, als das andere machen. Und wenn du etwas als Teenager nicht willst, dann ist es anders sein. Mhm. Das ich mit meinen 1,96 ohnehin schon immer war. Mhm. Also das sind einfach, man hat mir eigentlich mein Leben lang gesagt, dass ich mich nicht bewegen kann, mhm, und dass das irgendwie anders ist und nicht gut ist. Mhm. Und natürlich springe ich dann auf Dinge an, die damit zu tun haben und würde, mhm, das gerne können. Mhm. Mhm. Ja, und das ist was ich halt jetzt vielleicht, um mein inneres Kind zu trösten, versuche zu machen.
Wenn es dir Freude macht. Genau. Wenn du das Gefühl, richtig, hast, es macht dir keine Freude, dann kannst du es auch gleich wieder.
Genau, natürlich, genau, das ist eh klar.
Dann kannst du sagen, okay, schön inneres Kind.
Ja, genau.
Aber nö.
Ja.
Genau.
Also das sind so diese, und daher glaube ich, kommt das einfach, ja, also, mhm, weil halt das was ist, was ich immer, wenn mir immer gesagt wurde, das kannst du nicht. Mhm. Und ich würde gerne irgendwann mal sagen, kann ich doch.
Kann ich doch.
Mhm.
Genau.
Ja.
Und was ich dich auch noch ansprechen wollte, du bist ja unglaublich stark auch in Social Media.
Ja, genau.
Also, aber das machst du, weil es dir total Freude macht und du dauernd Real-Ideen hast.
Also wenn ich eine Real-Idee habe, ja, dann mache ich sie.
Ja, aber ja, wie kommen die zu dir, die Real-Ideen? Einfach so.
Spontan sehe ich, wie lustig mache ich, keine Ahnung. Also ich, mhm, mache, einerseits habe ich mich selber als Person, mhm, da war es halt sehr viel, unter Anführungsstrichen, ich muss mich als Marke auch positionieren. Mhm. Ja, also ich habe immer so ein bisschen meine Familie als Thema, mhm, mit all den Ups und Downs, die meistens sehr humorvoll genommen werden, mhm, meine Tätigkeit im Studio, die jetzt momentan halt nicht ist, und meine Sportgeschichten, die ich auch immer wieder unterbringe. Ja? Mhm. Also das heißt Arbeit, Familie, Hobby, mhm, und Musik ein bisschen. Das sind also diese drei habe ich versucht abzuwechseln. Je nachdem, was gerade vorherrschend ist, wird mehr oder weniger sein. Dann habe ich die Tätigkeit vom Podcaster aus. Gut, da geht es um Familienthemen, ist klar. Mhm. Und was ich sonst noch, das wissen die wenigsten, ich habe so einen Instagram-Blog, der nennt sich Schöne Schilder.
Ach echt?
Das ist einfach nur, mhm, sind Fotos von skurrilen Schildern, die irgendwo stehen, von Schmierereien, die irgendwo auf einer Wand gekritzelt sind, die lustig sind, von Wahlplakaten, die humorvoll umgestaltet worden sind. Da kann man sich anschauen, ist ganz lustig, ist eine kleine Geschichte, macht mir wahnsinnig Spaß, aber das ist nur so, ich habe eine Idee, ich möchte das machen, ich mach's. Ja, oft fehlt mir dann die konsequente Art, das weiterzumachen, mhm, aber das mache ich. Aber warum? Also eigentlich hasse ich Social Media, mhm, weil ich finde, ich würde es nur gerne machen, wenn ich es will. Mhm. Social Media, der Algorithmus zwingt dich aber zur Regelmäßigkeit. Mhm. Und das ist der Tod. Weil dadurch Routine killt Kreativität. Mhm. Und du musst aber eine Routine reinbekommen, weil deine Community das erwartet. Und das braucht auch, und der Algorithmus belohnt Regelmäßigkeit. Und deswegen ist es halt schwierig, dass du oft machen musst. Und machen müssen ist selten machen wollen. Mhm. Und wenn ich was will und dann finde ich es wirklich lustig, dann freue ich mich, wenn ich irgendwie Blödsinn auch noch vielleicht handwerklich gut zusammenschneiden kann und mit Musik unterlegen. Aber wenn ich dann muss, dann merke ich mir oft, dann merke ich aber eh auch, es ist lieblos. Mhm. Also das ist halt so. Aber ich glaube, da deswegen überlege ich auch gerade, ob ich das quasi ein bisschen mich unterstützen lasse dabei, weil, mhm, es einfach Menschen gibt, die eine Ahnung haben davon. Und, mhm, ich mache es halt nach Gefühl.
Aber wie schaffst du das dann trotzdem, wenn da so viel eigentlich Müssen dabei ist für den Algorithmus? Machst du einfach.
Ja, aber mehr oder weniger. Du kannst eh reinschauen. Teilweise habe ich Phasen, da geht jeden Tag was online, und da habe ich Phasen, da mache ich eine Woche nichts.
Okay.
Ja.
Ja, aber ich finde es eh gut, ja, wie du das machst. Ja. Aber es das heißt ja, ne, das trennt ja so die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen, ja, ne, dass sie auch Routineaufgaben schaffen, einfach jeden Tag zu machen. Genau. Bei Sportlern sieht man das ja so extrem. Genau. Ne? Die machen ja jeden Tag das Gleiche.
Ja, aber die trainieren auch jeden Tag.
Genau, die trainieren ja jeden Tag
das Gleiche. Und somit hast du immer Content. Mir geht es ja weniger darum, dass ich das nicht, also dass ich nicht die Minuten hätte, um es online zu stellen, aber ich habe den Content oft nicht. Mhm. Ja, also ich könnte schon immer, aber weißt du, ich will nicht immer das Handy dabei haben, wenn ich lustige Sachen mit der Familie erlebe, sondern einfach nur erleben ist auch schön.
Ja, ja.
Ja, eigentlich geht es ja um das.
Ja.
Weil den anderen Leuten zu sagen, nehmt euch mehr Zeit für die Familie, aber dann selber sich keiner nehmen, weil ich Content produziere, das geht halt auch nicht. Mhm. Also.
Ja, ich habe das ja, ich war ja ein paar Jahre Fotografin, ne? Ich fotografiere ja überhaupt nicht mehr in meiner
Privatzeit.
Gar nicht mehr. Also manchmal denke ich dann, jetzt sollte ich mal wieder, aber irgendwie, nö. Wenn ich so am Wochenende habe ich kein Handy dabei, da bin ich weg.
Super, das ist ja gescheit. Das Beste. Ja. Also Handy ist ein killt sehr viel an zwischenmenschlichen Aktionen, finde ich. Ja.
Aber bei Social Media habe ich auch gesehen, dass du jetzt oft auf der Bühne warst und moderiert hast.
Genau.
Und auch große Veranstaltungen am Rathausplatz. Ja. Ne?
Genau.
Wie kommt das? Also das hat aber nichts, das ist dann nochmal was ganz, das hat jetzt
genau. nichts mit dem Podcast. Also das hat natürlich jetzt damit zu tun, dass ich das verstärkt an die Öffentlichkeit. Erstens einmal ist es saisonal so, dass Mai und Juni sind Veranstaltungs-Highlights. Vor allem jetzt auch, weil ja Mitte Juni die Euro beginnt. Mhm. Und niemand, der große Veranstaltungen macht die während der Euro, weil da kommt keiner, wenn sie nicht auch Match übertragen. Und wenn du Match überträgst, dann schaut sich keiner deine Sachen an, die du eigentlich zeigen willst. Also das heißt, das ist heuer geballt im Mai und Juni und in den ersten. Also ich habe relativ wenige Veranstaltungen, sobald die Euro losgeht. Mhm. Das ist halt einfach so. Und das sind einfach Dinge, die ich sage immer, ich mache die Tätigkeit, die andere Leute hassen, nämlich auf die Bühne gehen. Mhm. Die meisten Menschen wollen unten sitzen, sich berieseln lassen, aber nur ja nicht in den Mittelpunkt stehen. Ich gehe wahnsinnig gern auf Bühnen und rede dort mit den Leuten und tue Schmäh für und mache kleine Gags und stelle Fragen an Leute, die halt das brauchen, damit sie ihre Botschaft loswerden können. Ja, also das ist sehr schön, das mache ich sehr gern. Das mache ich immer schon, seit ich eigentlich diese Radiotätigkeit 2003 angefangen habe. Mhm. Und das ist ein Business, das sich hauptsächlich durch Mundpropaganda eigentlich weiterentwickelt, durch Empfehlungen, weil du merkst, okay, du bist dann bei einer Veranstaltung, die Veranstaltung war okay, der Moderator war gut, dann fragst du den, hey, wen habt ihr denn da gehabt, den haben wir da gehabt, dann ruf den an. Mhm. So ist das eigentlich so, die Geschichte. Ja. Und je größer die Veranstaltung, desto mehr Leute schauen dazu und desto mehr in der Auslage stehst du und desto mehr kannst du gebucht werden von anderen Leuten und das ist natürlich schön und ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen. Als Veranstalter kannst du, wenn du einen guten Moderator hast, dich auf deine Kernsache, nämlich die Botschaften und den Inhalt konzentrieren. Und der Moderator kann gegebenenfalls eine technische Panne mit null Content, weil es gibt einfach nichts, weil gerade nichts geht, überbrücken, indem er Dinge erzählt auf der Bühne, indem er was auch immer hinweist, auf was es eben gibt. Und du hast in der Zwischenzeit die Möglichkeit, keine ungute Stille aufkommen zu lassen, sondern dich um, weiß ich nicht, die kaputte Anlage zu kümmern oder um das Netzwerk, das gerade nicht geht oder um das Catering, das einfach später dran ist als geplant. Also solche Sachen, da hast du halt als Moderator eine Aufgabe, die viele Leute entspannt an ihrem Event arbeiten lässt.
Ja, aber das hört sich total gut an. Das heißt, für mich hört sich das jetzt an, du bist auf einem mega guten Weg. Also
ja,
du also hast den Job, der dich gestresst hat, den hast du nicht mehr. Das heißt, du machst jetzt den Podcast, du machst die Moderation, die dir richtig Spaß macht.
Genau, richtig.
Und du machst so Impulsvorträge, Keynotes.
Genau, an dem, das ist jetzt so quasi das Nächste, das werde ich über den Sommer entwickeln. Ich habe dann noch ein paar andere Ideen. Eine davon nennt sich der First Vienna Podcast Club. Ist eine Live-Podcast-Serie, die ich in kleinen Bühnen in Lokalen umsetzen möchte. Die ist schon im Werden. Da habe ich schon mit ein paar Gastronomen gesprochen. So als Möglichkeit für kleinere Podcasts, die aber eine Community haben, die Möglichkeit zu bieten, so wie in dem Rahmen, ähnlich wie wir es bei dem Balance Up gehabt haben, sich auf die Bühne zu stellen, dort ihr Ding zu machen, aber wirklich nur auf den Content achten zu müssen, sich nicht darum kümmern zu müssen, wie ist das mit der Technik und so. Nein, das mache ich. Du machst dein Ding, du performst auf der Bühne, machst deinen Podcast und kriegst von mir, je nachdem, wie du es eben gerne hättest, entweder die rohe Audioaufnahme oder drei Videokameras geschnittene, also von A bis Z. Das entwickle ich gerade. Das mache ich im Sommer fertig, möchte ich im Herbst launchen. Dann hoffe ich, dass das Anklang findet, weil ich glaube, die großen Podcasts, die jetzt schon auf Tour sind, die brauchen mich nicht. Mhm. Aber die kleinen Podcasts, die vielleicht auch sagen, das mit Technik, Bühnentechnik ist nicht mein Ding, ich möchte Content liefern, alles andere machst du, herzlich willkommen. Also ja, die, cool. sind dann sehr, sehr, glaube ich, glücklich, dass ich da ihnen die Sorgen abnehmen kann und sie trotzdem, weil das ist schon cool, Live-Podcasten ist fein.
Mhm. Hat Spaß gemacht, das hat mega Spaß gemacht.
Obwohl es eigentlich dem Podcast-Wesen widerspricht. Mhm. Weil Podcast-Wesen ist, du kannst es immer hören, es ist nicht gebunden an irgendwelche linearen Wege, sondern du kannst es eben, wann du Zeit hast, du kannst es unterbrechen und so weiter. Mhm. Und wenn natürlich ein Live-Event ist, das genaue Gegenteil davon. Mhm. Aber dafür hast du halt als Podcaster, als Host die Möglichkeit, Feedback mitzubekommen Und ich finde, einen Podcast zu hören, währenddessen gemütlich ein Bier zu trinken und mit Freunden über das, was das du siehst, zu lachen oder mitzuleiden oder mitzufiebern,
das hat eine andere, das hat schon was, Energie, oder? Das ist schon besonders. Ja. Mir ist aufgefallen, da bei der Lisi, da beim Balance Up, dass ich da mich voll konzentriert habe auf meine Gesprächspartnerin, weil wie du siehst, ich habe überhaupt keine Notizen. Ja. Ich gehe ja voll auf mein Gegenüber ein. Das heißt, ich habe gar nicht ins Publikum geschaut. Ja. Ne? Mir ist das dann aufgefallen, ihr zwei auch nicht so.
Ja.
Die Malojis aber schon, die haben eigentlich nur ins Publikum geschaut.
Liegt voraussichtlich daran, dass die verheiratet sind.
Und sehe ich eh schon genug.
Nein, aber die müssen
die nicht... Die hatten Skript ganz genau.
Hatten sie?
Ja, die hatten Skript. Die hat dann immer wieder vorgelesen. Aha, sie hatte ihr iPad dabei und hat dann...
Okay.
Das war alles auch... ich habe auch... Irgendwer hat mir erzählt, die haben das auch geprobt gehabt. Also das war ganz klar der Ablauf.
Ich dachte, da ist es halt einfach, wenn man als Ehepaar sowas macht, dann ist man halt vielleicht ein eingespielteres Team und muss nicht immer zuschauen, um die Reaktionen korrekt zu deuten.
Ja.
Und kann sich mehr aufs Publikum so konzentrieren. Ich habe mit dem Marc, mit dem Musical-Darsteller, mit dem ich das gemacht habe, den kannte ich auch nur von zwei Events und von Mailen. Also da kann ich die Person nichts sagen. Und das hat gut funktioniert, hat harmoniert, aber ich musste mich auch auf ihn konzentrieren. Ja, ich habe dann zwischendurch immer wieder so als Sicherheitsanker zu meiner Frau geschaut. Weil das ist schon schön, wenn du jemanden im Publikum hast, den du kennst. Ja? Und einmal habe ich sie erwähnt, das war ja ganz peinlich, da hat sie dann so weggedreht. Aber sonst hat das gut gepasst. Aber das ist trotzdem, also ich finde, live ist super und es passt auch bei Podcasts und ich genieße das auch, wenn ich einen Live-Podcast höre und ein bisschen so das Publikum im Hintergrund höre, bei Sachen, wo...
Das stimmt.
Das ist schon schön.
Ja, du hörst sie, selbst wenn du nicht hinschaust, kriegst du spürst auch das Publikum.
Live, genau, du spürst Live-Atmosphäre und du hast ein bisschen so diesen Soap-Opera-Effekt oder wie heißt das, wenn das Lachen im Hintergrund ist.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie das heißt.
Ah, wie heißt denn das? Ja. Das fällt mir gerade der Fachbegriff für diese Nachmittagsserien.
Ja, ich weiß.
Sitcom.
Das Sitcom. Meinst du?
Ich meine einfach nur das eingespielte Lachen, das dich automatisch ein bisschen zum Lachen animiert. Mhm. Und wenn das aber echt ist von Leuten aus dem Publikum und du hörst es im Podcast, ist auch cool. Mhm. Also es ist schon nett.
Ja, schon cool.
Genau, also das ist so, ich fühle mich unglaublich wohl mit dem, was ich gerade tue. Das Schönste war das Löschen der Wecker aus dem Handy, weil ich ja doch 15 Jahre jetzt früh aufgestanden bin und früh heißt 3:30.
Oh Gott.
Und das habe ich ja eigentlich nie freiwillig gemacht.
Mhm.
Aber es ist halt die Natur der Sache, wenn du im Radio deinen Einsatzjob willst, dann ist der in der Früh. Mhm. Das ist genauso wie die Hauptabendsendung im Fernsehen.
Mhm.
Ist so. Mhm. Und daher bin ich wahnsinnig froh, dass ich das in der Form nicht mehr machen muss, auch für mich nicht machen muss. Mhm. Es geht jetzt weniger um das Finanzielle, sondern es geht darum, dass ich für meinen eigenen Qualitäts- und Erfolgsanspruch nicht der Bernhard sein muss, der die Morningshow im Lokalradio moderiert.
Mhm.
Das ist mir auch wichtig, also sich selber so zu akzeptieren, dass man sich nicht über das, was man beruflich tut, definiert.
Mhm, absolut, ja. Dass du einfach nur sein darfst.
Genau.
Das war auch das, was ich im Umweltbundesamt erzählt habe,
genau.
Dass wir uns da viel zu doll oftmals definieren über ich bin, weil ich das und das tue, ne?
Ja.
Sondern das ist Quatsch. Aber das mit dem morgens aufstehen, ich weiß noch, als ich mit Foto aufgehört habe, wie ich die Samstage seitdem immer noch genieße. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und Samstage,
keine Hochzeiten, keine Taufen, keine...
Nee, ich habe es nur Familien fotografiert.
Ah, okay,
das nicht mal, aber jeden Samstag halt. Ne? Und jeden Samstag Wecker gestellt, hingegangen, während andere hier zum Kutschka-Markt fahren und das Wochenende einklingen lassen. Habe ich halt fotografiert und das ist jetzt 4 Jahre her und ich bin immer noch so, boah, wie cool, der Samstag ist so cool. Ich genieße das.
Verstehe
so,
ich. Ne?
Eine ganz andere Wertschätzung.
Bin ich ganz bei dir. Bei mir geht es so, wenn ich am Abend mir einfach denke, ach, dann schaue ich noch eine Folge, weil ich muss morgen eh nicht so früh raus.
Ja.
Also wenn ich mit meiner Frau
Luxus,
irgendwie gerade oben, gerade momentan auf Bridgerton hineingekippt bin und dann schauen wir halt noch eine Folge, weil wir denken, ja, okay,
ich bin erst mit zwei. Aber weißt du was, wir reden schon ganz schön lange und ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden. Aber hast du noch irgendeinen abschließenden Tipp für die Hörerinnen?
Eine Übung würde ich vorschlagen, die man vielleicht einmal einen Tag oder eine Woche durchziehen kann, die ich wahnsinnig spannend finde. Es gibt viele Situationen, wo man im wienerischen Wiegelwockel ist, also nicht weiß, soll ich oder soll ich nicht.
Mhm.
Wir tendieren dazu, Dinge nicht zu tun.
Mhm.
Aus der Angst, wie könnte es sein, wenn ich sie mache.
Mhm.
Nimm dir jetzt eine Woche und geh her und mach's umgekehrt.
Mhm.
Wenn du im Wiegelwockel bist, im Zweifelsfall ja.
Mhm.
Und das ist wahnsinnig spannend, das bringt einen auf außerhalb seiner eigenen Komfortzone, die ja oft gar nicht so komfortabel, sondern vielleicht nur bequem ist und lässt einen neue Dinge erkennen und vielleicht auch führt das dazu, dass man sich denkt, hey, ich komme einen Schritt näher in die Richtung rauszufinden, was ich will und was ich brauche. Und wenn das das Gleiche ist, ja, weil ist das, was ich will, auch das, was ich brauche? Wenn das nicht übereinstimmt, wird man nicht glücklich. Und das hat mir auch mein Therapeut gesagt, so im Sinne von, das, was du willst, ist nicht zwingend das, was du brauchst. Mittlerweile bin ich auf dem Weg dorthin, dass es das Gleiche ist. Ja, und da hilft es, Dinge auszuprobieren. Das kann man aber nur, wenn man mutig ist. Wenn man sich aber vorher sagt, hey, ich habe ja diese Regel, ich sage einfach im Zweifelsfall ja, dann glaubt man, man ist weniger mutig, ist genauso mutig. Ja? Aber es hilft einem, wenn man sagt, so, ich habe mir das mit mir selber ausgemacht. Das wäre so ein Tipp, das mal auszuprobieren, ist eine coole Übung.
Finde ich mega. Super schöne Übung. Mache ich jetzt auch.
Mach das.
Ja, ich habe schon mal gemacht, hat meine Tochter gesagt, super, dann spielen wir jetzt Volleyball.
Ja, oder?
Was ich gar nicht kann.
Ja. Mama, darf ich noch ein Eis? Im Zweifelsfall ja.
Du, vielen, vielen Dank, dass du hierher gekommen bist, dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir für die Einladung.
Wir Frauen sind ja oft sehr darauf fokussiert, warum wir es nicht leicht haben, was natürlich auch stimmt. Dafür gibt es ja auch diesen Podcast hier. Aber manchmal vergessen wir auch die Sicht der Männer und umso wertvoller finde ich dieses Gespräch mit Bernhard und dass er so ehrlich mit uns geteilt hat, wie es ihm eigentlich geht. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du mir ein paar Sternchen schenkst und ihn deinen Freundinnen empfiehlst. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Woche, voller Inspiration. Voll positive Energie. Alles Liebe, deine Marianne.